SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF mit Ivana Pribakovic. Die SBB suchen nach der Ursache des Zugunglücks bei Bayern. Wir fragen nach dem Sicherheitssystem bei der Bahn.
Wenn bei der Ausfahrt eines Zuges das Ausfahrsignal missachtet wird, dann kollidiert der Zug. Und es gäbe eine Einrichtung, die das verhindert, aber die ist nicht eingebaut an so und so vielen Bahnhöfen.
Sagt der Eisenbahnexperte. Dann, der UBS geht es so viel besser, dass sie ihre alten Ramschpapiere von der Nationalbank zurückkauft. Und um 13 Uhr, Bonjour Magali Jenny. Wir versuchen der Ethnologin, Geheimnisse des Heilens zu entlocken.
Wenn ich irgendein Problem habe oder Leute, die ich kenne, die gewisse Probleme haben, dann schicke ich sie oder ich gehe selber zu den Heilern.
Um eins. Ein Toter und 25 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz nach der Frontalkollision zweier SBB-Regionalzüge von gestern Abend im Kanton Waadt. Die SBB informiert in diesen Minuten. Salvador Atasoy fasst zusammen.
Keiner der 25 Verletzten, die sich noch im Spital befinden, schwebe in Lebensgefahr, teilte die Kantonspolizei Waadt heute mit. Damit hat die Polizei die Zahl nach unten korrigiert. Gestern war noch von 35 Verletzten die Rede. An Bord der beiden Züge befanden sich 46 Passagiere. Für den Lokführer des einen Zuges jedoch kam jede Hilfe zu spät. Er starb bei der Frontalkollision der beiden SBB-Regionalzüge in Granges-Prémarnon und konnte in der Nacht nur noch tot aus dem verkeilten Führerstand geborgen werden. Vor wenigen Minuten nahm SBB-Chef Andreas Mayer an einer Pressekonferenz persönlich Stellung und zeigte sich tief betroffen.
J'aimerais exprimer notre sympathie et nos condoléances à la famille de notre mécanicien.
Mayer sprach der Familie des Opfers sein Beileid aus. SBB-Sprecher Frédéric Röver nahm Stellung zum Unfallhergang.
La thèse privilégiée par les enquêteurs est celle du non-respect.
Derzeit stehe das Überfahren eines Lichtsignals als wahrscheinlichste Hypothese im Vordergrund. Zudem, so Röver weiter, sei es möglich, dass sich in den Zugtrümmern noch ein weiteres Opfer finde.
Dans cet amas de ferraille, on ne peut pas exclure pour l'instant qu'il y ait encore un passager victime.
Noch in der Nacht hat die schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SOST eine Untersuchung eröffnet. Die Bahnlinie zwischen Bayern und Moudon bleibt wegen Aufräumarbeiten bis auf Weiteres geschlossen. Es verkehren Ersatzbusse.
Salvador Atasoy, wir kommen aufs Thema zurück nach weiteren wichtigen Meldungen des Mittags. Und hier hat Thomas Fuchs.
Die Grossbank UBS schließt ein weiteres Kapitel der Finanzkrise von 2008 ab. So will die UBS von der Nationalbank jene Wertpapiere zurückkaufen, die die Grossbank 2008 fast in den Ruin getrieben hatten. Der Rückkauf der ehemals faulen Wertpapiere soll bis Ende Jahr erfolgen, teilt die UBS mit. Die Nationalbank hatte 2008 die Papiere im Wert von rund 40 Milliarden Dollar übernommen und in einen Stabilisierungsfonds ausgelagert. Seither konnte der Fonds einen Großteil der Papiere weiterverkaufen. Die Schweizerische Nationalbank hat bekannt gegeben, dass sie im ersten Halbjahr einen Verlust geschrieben hat von 7,3 Milliarden Franken. Grund ist ein Verlust auf den Goldbeständen in Höhe von gut 13 Milliarden Franken. Die Fremdwährungen warfen dagegen einen Gewinn von knapp 6 Milliarden Franken ab. Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dieses Jahres weniger verdient als im ersten. Der Reingewinn halbierte sich auf rund 340 Millionen Euro, wie die Bank mitteilt. Als Grund für den Rückgang nennt die größte Deutsche Bank unter anderem Rückstellungen von 630 Millionen Euro. Dieses Geld habe man für Rechtsstreitigkeiten auf die Seite gelegt. Der Verband Angestellte Schweiz hat die diesjährige Lohnrunde lanciert. Er fordert angesichts des robusten Wirtschaftswachstums mindestens 1,5% mehr Lohn, insbesondere für Arbeitnehmer mit tieferen und mittleren Löhnen. Angestellte der besonders erfolgreichen Pharmaindustrie sollten sogar 2% mehr erhalten, erklärte die Organisation. In St. Gallen entscheidet die Stadtregierung erst in einem Monat, ob und in welcher Form das Geothermie-Projekt weitergeführt wird. Das Projekt war vor 10 Tagen nach einem Erdbeben gestoppt worden. Der Projektleiter erklärte, die Situation am Bohrloch habe in den letzten Tagen weiter beruhigt werden können. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton ist mit dem abgesetzten ägyptischen Präsidenten Mursi zusammengekommen. Das Treffen war das erste zwischen einer hochrangigen Vertreterin aus dem Ausland mit dem festgenommenen Präsidenten. Nach dem Treffen erklärte Ashton, Mursi gehe es gut. Er habe Zugang zu Informationen in Form von Zeitungen und einem Fernseher. Das Militär hatte Mursi am 3. Juli abgesetzt. Seither wird er von der Öffentlichkeit abgeschirmt, an einem geheimen Ort festgehalten. In Afghanistan führen die Sicherheitskräfte ihre Offensive gegen die Taliban weiter. Nach Angaben des Innenministeriums wurden in den letzten 24 Stunden im Osten des Landes mehr als 50 Aufständische getötet. Darunter seien auch Pakistaner, Usbeken und Tschetschenen gewesen. Bereits gestern hatte das Ministerium gemeldet, im Rahmen der Offensive mehr als 80 Taliban-Kämpfer getötet zu haben. Ein Sprecher der Taliban dementierte Verluste der Aufständischen. In Italien haben mehrere tausend Menschen Abschied genommen von den 38 Todesopfern des schweren Busunglücks bei Neapel. An der Trauerfeier in Pozzuoli, westlich von Neapel, nahmen auch Ministerpräsident Letta und zahlreiche weitere Politiker teil. Aus Pozzuoli stammen die meisten Opfer. Bei einem der schwersten Busunglücke des Landes war am Sonntagabend ein Reisebus auf einer Autobahn auf ein Stauende aufgefahren und 30 Meter tief von einer Brücke gestürzt. 38 der 48 Menschen im Bus starben, 10 wurden schwer verletzt.
Rendezvous, so geht es weiter. Die Sicherheitstechnik auf dem Schweizer Schienennetz könnte man verbessern, sagt der Bahnexperte. Die UBS kauft alte Ramschpapiere zurück. UBS-Chef Ermotti ist stolz.
Das ist nur möglich, weil die positiven Entwicklungen von den letzten Monaten haben uns erlaubt, auf diese Position zu kommen.
Kauft die UBS die Papiere zurück, um ihr Image zu verbessern? Dann, im Irak steigen die Spannungen und Al-Qaida lässt die Muskeln spielen. Ein Gespräch. Und vor dem Ausflug ins mystische Tal bei Fribourg zu den Heilern noch dies. Fledermäuse. Wir begegnen dem Mann, der ihnen Wohnungen baut, überm Fluss. Und damit fließen weiter zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.811 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,38 gehandelt und der Dollar zu 92,99 Rappen. Und das Wetter? Am Nachmittag scheint trotz einigen Wolken oft die Sonne bei 24 Grad. Morgen gibt es viel Sonne und es wird rund 27 Grad warm. Im Süden ist es heute und morgen sonnig und etwa 30 Grad heiß.
Es ist nicht der erste Unfall der SBB in diesem Jahr, aber der erste seit 10 Jahren mit einem Toten. In den letzten Jahren ist es immer wieder zu Zugunglücken gekommen. Diesen Januar bei Schaffhausen, es gab 26 Verletzte. Und 2011 kam es zu 2 Kollisionen in Olten und Döttingen. Ist das Schienennetz überlastet? Greifen die Sicherheitsmaßnahmen der Bahn nicht? Max Ackermann ist diesen Fragen nachgegangen.
Nach dem Zugunglück von Grange hat Walter von Andrian eine große Frage.
Ich stelle mir die Frage, wann endlich mit dem Ausbau der Zugsicherung in der richtigen Richtung vorwärts gemacht wird.
Walter von Andrian ist Chefredaktor der Eisenbahnrevue. Seit Jahren schon fordert er Verbesserungen beim Zugsicherheitssystem. Die Unfälle von Döttingen mit über 20 Verletzten vor 2 Jahren, Neuhausen mit 26 Verletzten diesen Januar und jetzt Grange hätten ja eine Gemeinsamkeit. Überall fehlte ein System, das die Abfahrt des Unglückszuges verhindert hätte. Eine Technologie, die seit Jahren bekannt sei, in der Schweiz aber viel zu langsam eingeführt werde.
Da hat man 1990/91 begonnen. Es sind 22 Jahre vergangen und es sind erst knapp 40% der Signale damit ausgerüstet.
Stimmt, sagt Gregor Saladin, Sprecher des Bundesamtes für Verkehr. Laut Strategieplan von BAV und SBB sollen erst 2025 alle heiklen Stellen des Bahnnetzes mit den modernsten Zugsicherungsanlagen ausgerüstet sein. Die Mittel seien eben beschränkt und es gelte noch viele andere Sicherheitsbereiche zu berücksichtigen.
Ich spreche die Fahrbahn an, die Tunnelsicherheit, die Sicherheit der Gefahrgüter, die Sicherheit der Menschen auf den Perrons. Wir haben hier eine Strategie, wie wir die begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel so einsetzen, dass die größtmögliche Sicherheit für die Menschen im öffentlichen Verkehr entsteht.
Sicherheitsabwägungen seien gut und recht, kontert Walter von Andrian, aber...
Wenn die Risikoabschätzung stimmen würde, dann hätten wir jetzt nicht mehrere solche Fälle im Abstand weniger Monate gehabt.
Auch Barbara Spalinger vom SEV, der Eisenbahnergewerkschaft, fordert, dass jetzt an allen kritischen Orten schnellstmöglich die modernsten Sicherheitsanlagen eingebaut werden.
Es ist völlig klar, dass diese Aufrüstung so schnell wie möglich passieren muss.
Also mit Anlagen, die Züge gar nicht losfahren lassen, wenn die Strecke nicht frei ist. In Grange ist noch immer ein System aus den 30er Jahren in Betrieb, das die Züge stoppt, wenn sie ein Rotlicht überfahren. Oft ist es dann bereits zu spät. Dass jetzt möglicherweise gleich drei Unfälle in relativ kurzer Zeit die gleiche Ursache haben, gibt auch BAV-Sprecher Saladin zu denken. Er rät aber doch, die Relationen zu wahren.
Wir sehen bisher noch keinen markanten Anstieg der sogenannten Signalfälle. Also das heißt, dass Züge über geschlossene Signale hinausgefahren sind in diesem Jahr. Statistisch ist das nicht nachweisbar. Allerdings sind in diesem Jahr zweimal die Auswirkungen viel größer gewesen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.
Die genaue Ursache des Unfalls von Grange müsse ohnehin von der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle noch abgeklärt werden. Danach werde man sehen, ob die Prioritäten bei der Sicherheitsstrategie anders gesetzt werden müssen.
Herbst 2008. Die Grossbank UBS taumelt, wankt, doch kurz bevor sie fällt, kommt ihr die Schweizerische Nationalbank zu Hilfe und übernimmt Ramschpapiere im Umfang von rund 40 Milliarden Dollar. Ramschpapiere, die im Zuge der amerikanischen Immobilienkrise schlicht nicht mehr handelbar waren. Die Papiere legte die Nationalbank in einen speziellen Fonds, den sogenannten Stabilisierungsfonds. Der damalige Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth versuchte damals, all jene zu beruhigen, die wegen der milliardenschweren Rettung durch den Staat erschraken.
Wir haben Zeit, die UBS hat keine Zeit. Sie ist permanent unter Druck. Jedes Quartal kommt natürlich Kommentar über die Resultate. Man muss diese Aktiven bewerten. Bei uns, Sie wissen, wir sind da für die Ewigkeit. Wir haben Zeit. Das macht eine große Differenz. Wir können ruhig handeln.
Jetzt also, 5 Jahre später, ist diese Zeit offenbar gekommen. Die UBS möchte die übrig gebliebenen Ramschpapiere in diesem speziellen Fonds bis Ende Jahr zurückkaufen. Über das Warum und das Warum jetzt hat Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr UBS-Chef Sergio Ermotti befragt.
Sergio Ermotti, die UBS möchte die toxischen Papiere zurückkaufen, die sie einst an die Nationalbank ausgelagert hat, diesen Stabilisierungsfonds. Weshalb gerade jetzt?
Ja, das ist eine die momentane Situation in die letzte und heute und in die letzten Monaten hat uns erlaubt, diesen Schritt zu machen, die sehr positiv ist für uns, dass wir weiterhin im vierten Quartal unsere Kernkapitalquote verstärken um 70 bis 90 Basispunkte.
Also in diesem Fonds stecken einige Milliarden an Eigenkapital, die Sie gerne in Ihrer eigenen Bilanz wieder hätten.
Genau, also das ist nur möglich, weil die positive Entwicklungen von den letzten Monaten haben uns erlaubt, auf diese Position zu kommen.
Also die UBS ist stark genug, um das zu schultern?
Ja, also das ist ein positives Ergebnis. Durch diese Entscheidung schaffen wir positives Kapital, anstatt negatives Kapital zu haben.
Hat das auch Prestigegründe, um einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen?
Nein, das ist hat nichts zu tun mit Prestige, das hat zu tun mit einer finanziellen und ökonomischen Frage. Und das, ich glaube, ist in der Interesse unserer Aktionäre.
Aber die UBS ist im Moment daran, Altlasten zu bereinigen. Sie haben eine Affäre in den USA bereinigen können. Sie zahlen über 800 Millionen Dollar. Wie viele solche Altlasten kommen noch? Wann ist UBS wieder eine normale Bank?
Wir geben sehr viel Transparenz in unsere Litigation Report. Ich glaube, dass wir auch für die Branche, das ist eigentlich nur ein UBS-spezifisches Problem, wir geben sehr viel Transparenz. Wir sind dran, proaktiv alle diese Altlasten zu lösen. Wir haben gesagt, das wird Geld und Zeit kosten, aber das ist die beste Lösung für uns, für UBS und für die Finanzplatz Schweiz auch.
Sie zahlen über 800 Millionen Dollar. Weshalb lassen Sie es nicht einmal auf einen Rechtsstreit, auf einen Gerichtstermin ankommen? Es heißt immer, Sie zahlen ohne Schuldeingeständnis. Wenn Sie ja im Recht sind, könnten Sie es mal darauf ankommen lassen?
Ja, weil am Ende sind sehr, sehr lange Prozesse und die Entscheidungen werden getroffen aufgrund von vielen Rechtsmeinungen und von Expertise und wir müssen wirklich immer was das Beste ist und es ist ein Trade-off zwischen vielleicht was man gerne machen würde, aber schlussendlich man muss auch eine gewisse Verantwortung tragen gegenüber den Aktionären, um diese Kapitel zu schließen, ist das besser so gewesen.
Also sind ja die Aktionäre und die Kunden, die das zahlen und Sie sagen, es ist besser für die?
Die Kunden bezahlen es nicht, sind die Aktionäre. Und ich glaube, dass durch die Lösung von diesen Problemen nehmen wir auch weg Risiken und hoffen wir, dass das wird auch positiv beurteilt von der Börse.
Sagt UBS-Chef Sergio Ermotti im Gespräch mit Ivan Lieberherr. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Ist nun diese UBS-Rettung offiziell abgeschlossen?
Offiziell abgeschlossen ist sie, sobald das Eigenkapital, das die UBS damals in diesen Stabilisierungsfonds eingebracht hat, wieder zurück bei der UBS ist. Und das wird voraussichtlich im vierten Quartal der Fall sein. Und wenn dann die Schlussrechnung erstellt ist, dann ist diese UBS-Rettung offiziell abgeschlossen.
Also nicht nur die UBS ist gerettet, auch die Nationalbank steht da als Gewinnerin. Sie hat 5 Milliarden Gewinn gemacht bei dieser Rettung. Wohin sind jetzt eigentlich all diese Papiere gegangen, die als riskant oder als giftig galten?
Wir müssen zuerst kurz zurückblicken. Die Nationalbank hat nie im Detail offengelegt, welche Papiere sie genau übernommen hat. Sie hat nur grobe Kategorien angegeben. Und da hat es zum einen etwa die Hälfte waren Papiere, die hatten einen Bezug zum US-Immobilienmarkt. Die wollte damals niemand mehr kaufen, weil die Immobilienpreise scheinbar ins Bodenlose fielen. Und dann später, als sich der Immobilienmarkt stabilisiert hat, tauchten dann auch wieder erste Käufer auf für diese Papiere, zum Beispiel Hedgefonds, die konnten mit ausgeklügelten Bewertungsmodellen ausrechnen, welcher reale Wert von real existierenden Häusern zum Beispiel halt doch noch in diesen Papieren steckt. Und die haben dann zugegriffen, weil die Papiere waren ja sehr billig zu haben. Ein Teil der Papiere musste da gar nicht verkauft werden, die in diesem Fonds waren, sondern die haben einfach regelmäßig Zinsen bezahlt und wurden nach 2 bis 3 Jahren zurückbezahlt. Und dann hat es auch noch Papiere, die waren sicher, die sollten den Stabilisierungsfonds finanzieren am Anfang, als es noch ganz schwierig war.
Und die Papiere, die jetzt die UBS zurückgekauft hat oder zurückkaufen will bis Ende Jahr, die sind nicht gefährlich.
Also man weiß auch hier nicht genau, welcher Bodensatz von den rund 40 Milliarden, die ursprünglich im Fonds waren, jetzt noch übrig geblieben sind. Man weiß einfach, dass dieser Stabilisierungsfonds jetzt seine Schulden bei der Nationalbank begleichen kann, dass da ein Gewinn zurückbleibt und dass es sich von daher gesehen um ein sehr beschränktes Risiko handelt, was jetzt da noch zurückbleibt.
Barbara Wittmer, war es vorhersehbar, dass es so gut herauskommt oder was letztlich nicht einfach viel Glück im Spiel?
Also es war sicher nicht vorhersehbar. Es war ein großes Risiko. Im Oktober vor 5 Jahren, als dieses Rettungspaket geschnürt wurde, standen die internationalen Finanzmärkte tatsächlich am Abgrund. Rund um den Globus schnürten die Regierungen Rettungspakete. Milliarden und Abermilliarden flossen in diese Rettungspakete. Die Stabilisierung ist damit dann auch gelungen. Dafür sind die Staaten jetzt überschuldet. Aber wäre diese Stabilisierung nicht gelungen, hätten diese Ramschpapiere nie mehr Zinsen bezahlt und wären auch nicht zurückbezahlt worden. Also es brauchte beherztes Handeln und es war viel Glück im Spiel, was sicher auch geholfen hat, dass diese Papiere damals extrem billig waren, als sie in den Stabilisierungsfonds übernommen wurden. Und so braucht es dann auch nicht sehr viel, um bei einer Erholung eben einen Gewinn zu erzielen und das Ganze gut rauszubringen.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Barbara Wittmer. Rendezvous, es ist 10:50. Die Zahl ist unfassbar. Im Irak sind gestern an einem einzigen Tag 17 Autobomben hochgegangen, auf belebten Plätzen oder Märkten, verteilt aufs Land. Die Leute sind verzweifelt. Die New York Times zitiert einen Verletzten mit den Worten: «Wir hatten Kriege unter Saddam Hussein, wir hatten Raketen der Amerikaner und jetzt unter Maliki haben wir jeden Tag Autobombenanschläge. Nichts hat sich geändert. Das Einzige, das bleibt, die Menschen sterben.» Ich sprach darüber mit der NZZ-Journalistin Inga Rock, die zeitweise im Irak lebt, und fragte sie, hat die Gewalt im Irak tatsächlich wieder zugenommen?
Die Gewalt im Irak hat zugenommen und in diesem Monat hat sie bereits mehr als 800 Tote gefordert und in den letzten Monaten mindestens 3000 Tote.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat sich zu Wort gemeldet nach diesen Anschlägen gestern. Er warnt vor der religiös motivierten Gewalt. Waren denn diese Anschläge beispielsweise gestern religiös motiviert?
Die Opfer sind vor allen Dingen Schiiten. Insofern kann man sagen, es gibt ein religiöses Motiv.
Ist denn klar, dass sich hinter den Anschlägen Sunniten verbergen? Oder genauer gesagt, muss man annehmen, dass das die Al-Qaida ist?
Man muss davon ausgehen, dass die meisten Anschläge auf das Konto von sunnitischen Extremisten und in diesem Fall genauer gesagt der Al-Qaida gehen. Davon gehen alle aus. Die Al-Qaida hat sich letzte Woche auch zu dem Überfall beispielsweise auf das Gefängnis Abu Ghraib bekannt, bei dem hunderte Gefangene freigekommen sind.
Das Gefängnis Abu Ghraib ist bei uns noch in guter oder in schlechter Erinnerung mit den Fotos der Insassen. Wie schwierig war es denn für die Al-Qaida, dort reinzukommen? Das zeigt dann auch, wie organisiert die Al-Qaida inzwischen ist.
Oh ja, also das Gefängnis, das liegt westlich von Bagdad, es ist gut gesichert. Es gibt um das Gefängnis herum zahlreiche Checkpoints auf der ganzen Strecke zwischen Bagdad und Fallujah. Es ist von Sprengschutzwänden umgeben, es gibt zahlreiche Militärposten. Es sitzen in dem Gefängnis viele mittlere und höherrangige Al-Qaida-Mitglieder fest. Insofern hat es schon etliche Vorbereitungen gebraucht und Logistik gebraucht, dieses Gefängnis anzugreifen und dann sich mit den Sicherheitskräften über Stunden hinweg schwere Kämpfe auch noch zu liefern.
Diese Kämpfer, diese Anführer der Al-Qaida können jetzt natürlich im Kampf weiterhelfen. Warum konnte die Al-Qaida denn überhaupt derart erstarken?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Iraker sagen zur Gewalt, sie ist politisch motiviert. Einer der Grundkonflikte im Irak ist ein konfessionell-politischer zwischen Schiiten und Sunniten. Die Sunniten fühlen sich benachteiligt im Land, sie fühlen sich unterdrückt durch die mehrheitlich schiitische Regierung und insbesondere durch Regierungschef Maliki. Dann hat die Gewalt zugenommen, das unterminiert die Moral derjenigen Sunniten, die zum einen bereit sind, sich am politischen Prozess zu beteiligen und zum anderen derjenigen, die gegen die Al-Qaida gekämpft haben. Und dann spielt sicher auch der Konflikt in Syrien noch eine Rolle, der insgesamt den ja ohnehin bestehenden schiitisch-sunnitischen Gräben im Irak weiter vertieft hat.
Was ist denn das Ziel der Al-Qaida?
Sie will die Regierung stürzen am Ende, sie will die Macht übernehmen und auf kurze Sicht will sie vor allem den Chaos schüren, um so ihre Operationsbasis auszuweiten und möglichst viele Gebiete unter ihre Kontrolle zu bekommen.
Vor diesem ganzen Hintergrund, ist im Irak überhaupt noch so etwas wie ein normales Leben möglich?
Oh ja, das ist im Irak durchaus möglich. Gerade in Bagdad, wo die Bürger ja sehr, sehr viel Erfahrung mit Gewalt haben, kann man beobachten zum Beispiel, dass es Anschläge gibt, furchtbar, eine ganze Serie von Anschlägen, so wie gestern. Und dass dann Stunden später aber das Leben mehr oder weniger normal weitergeht. Also normal ist im Irak natürlich was anderes als in der Schweiz.
Sagt die NZZ-Journalistin Inga Rock, zurzeit in Istanbul. Es ist schwierig für sie. Kaum ein Haus hat noch schöne leere Estriche. Verlassene Dachstöcke mit praktischen Ritzen sind selten geworden. Fledermäuse finden darum kaum Plätze zum Wohnen, Schlafen und um sich zu lieben. Heute gehören sie in der Schweiz zu den gefährdeten Tieren. Der Kanton Appenzell-Ausserrhoden zeigt Herz für die Fledermäuse und schafft nun systematisch künstliche Quartiere an Brücken. Ostschweiz-Korrespondent Philipp Gemperle berichtet.
20 Uhr. Die Gmünder-Tobelbrücke inmitten des Appenzeller Landes. Ein eindrückliches Bauwerk, 100 Meter hoch, 172 Meter lang. Die Gmünder-Tobelbrücke wird zurzeit saniert. Bis vor wenigen Wochen war sie mit einem imposanten Gerüst eingepackt. Andres Scholl, beim Kanton Appenzell-Ausserrhoden für den Naturschutz zuständig, hat diese Gelegenheit gepackt und 28 Fledermauskästen installiert.
Gerade die Gmünder-Tobelbrücke ist sehr exponiert, also sie liegt fast 100 Meter über der Sitter. Die Zugänglichkeit ist nur möglich, wenn auch ein Gerüst für Baumaßnahmen besteht. Und so gesehen recken wir uns nach der Decke. Dort, wo Baumaßnahmen stattfinden, werden wir auch Maßnahmen für Fledermäuse prüfen.
Aber auch mit Gerüst ist es zum Teil schon fast eine akrobatische Leistung, die Fledermauskästen zu montieren. Von der Fahrbahn klettern wir zu dritt den Hang hinunter. Wir werden von Fledermaus-Spezialist Rüne Güttinger begleitet. Wir kraxeln zum Fuß der Brücke, von dort nehmen wir den steilen Aufstieg über Leitern, den Brückenbogen hoch, direkt unter die Fahrbahn. Dort befinden sich einige Fledermausquartiere. Andere können nur mit dem Feldstecher kontrolliert werden. Die grauen Holzkästen sind unauffällig am Beton angebracht. Man sieht sie kaum. Fledermaus-Spezialist Güttinger schaut nach, ob die Kästen bereits bewohnt sind.
Man wird es sofort sehen, dass sie schon mal benutzt worden sind, auch wenn es keine Tiere hat, weil man dann Kotspuren findet. Das sind so trockene kleine Kotpellets, die am Holz kleben. Und mit dem Götterblick kann man auch Spuren, Markierungsspuren entdecken. Aber diese Kästen sind alle noch sehr jungfräulich, die sind noch nicht benutzt worden.
Das sei aber auch nicht weiter schlimm.
Ich bin zwar ein ungeduldiger Mensch, aber in der Natur gibt es die Frage der Geduld nicht. Es kann 5 Monate, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre oder eine halbe Ewigkeit dauern, bis es Fledermäuse hat.
Damit die Fledermäuse die neuen Quartiere überhaupt entdecken können, müssen sich in der Nähe Jagdgebiete befinden. Das sei im Gmünder-Tobel unterhalb der Brücke der Fall, sagt der Fledermaus-Spezialist. Wir klettern wieder runter vom Brückenbogen und machen uns auf die Pirsch unten am Fluss. Rene Güttinger benutzt einen Ultraschalldetektor, um die Geräusche der Fledermäuse hörbar zu machen. Mittlerweile ist es 21:30 am Abend, es dunkelt langsam ein. Zu hören ist aber nichts, nur das Rauschen des Detektors. Wir warten, lauschen immer wieder, nichts. 21:45. Endlich. Zuerst einzelne Knattergeräusche, dann werden sie immer zahlreicher und lauter. Güttinger ist zufrieden. Der Ort mit Wasser, Wald und Brücke sei perfekt.
Es geht darum, dass eine solche Brücke, die über einen relativ großen Fluss geht, im Wald ist, eigentlich ein künstlicher Felsen ist und so ein Fledermauskasten quasi eine künstliche Felsspalte darstellt. Und das sind erwiesenermaßen begehrte und beliebte Fledermausquartiere.
Begehrte und beliebte Fledermausquartiere gibt es aber weiterhin zu wenig. Wenn die jagenden Fledermäuse vom Gmünder-Tobel Jungtiere bekommen, müssen diese wieder neue Quartiere besiedeln. Deshalb überprüft der Kanton Appenzell-Ausserrhoden nun weitere Brücken. Er erfüllt so den Auftrag des Bundes, gefährdete Tierarten zu schützen. Und damit ist allen geholfen. Die Fledermäuse finden wieder Unterschlupf und die Menschen werden nicht durch die Tiere gestört.
Philipp Kemperles Reportage von einem Fluss im Aargau vom Gmünder-Tobel. Da wechseln wir zum anderen in der Westschweiz in der Nähe von Fribourg. Und bevor wir aber Chélier-Romand gehen, noch die Schlagzeilen. Bitte, Thomas Fuchs.
Der Grund des Zugunglücks im Kanton Waadt ist möglicherweise, dass einer der beiden Lokführer ein Rotlicht überfahren hat. Das sind die ersten Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft. Der Zusammenstoß zweier Regionalzüge hat gestern einen Toten und 25 Verletzte gefordert. Die UBS will von der Nationalbank jene Wertpapiere zurückkaufen, welche die Grossbank 2008 fast in den Ruin getrieben hatten. Der Rückkauf ist bis Ende Jahr geplant. Und der Verband Angestellte Schweiz hat die diesjährige Lohnrunde lanciert. Er fordert mindestens 1,5% mehr Lohn, insbesondere für Arbeitnehmer mit tieferen und mittleren Einkommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.